Ich wünsche mir wirklich mehr Menschlichkeit. Das bedeutet weniger Meetings, mehr Zuhören, weniger Kontrolle, mehr Vertrauen und eine Kultur, in der Fehler okay sind, weil ich mir wirklich sicher bin, dass wir nur richtig wachsen können, wenn wir auch stolpern dürfen.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit herzlich willkommen zu Zukunftsorte und einer neuen Folge rund um das Thema Talente der Zukunft. Mein Name ist Lili Stegner und heute beschäftigen wir uns mit einem, wie ich finde, nicht nur super spannenden, sondern auch wichtigen Thema. Der Psychologie der Arbeit. Denn in den vergangenen Episoden haben wir ziemlich viel gelernt. Welche Skills in Zukunft von uns gefordert sein werden, was wir tun müssen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und wie alt und jung am besten zusammenarbeiten können. Das alles verlangt von jedem von uns natürlich einiges ab. Oft zusätzlich zu den fachlichen Kompetenzen, die man ja sowieso schon im Job zeigt. Und das ist anstrengend. In einigen Jobs auch körperlich, aber eben auch mental ist es nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss unsere Arbeit auf uns hat. Fakt ist, psychische Erkrankungen sind nicht nur schlimm für die Betroffenen. Sie sorgen für hohe Kosten im Gesundheitssystem und sind einer der häufigsten Gründe, weshalb Menschen als arbeitsunfähig gelten. Das belegt zum Beispiel auch der DRK-Gesundheitsreport. Auch wirtschaftlich kann es also nur im Interesse aller sein, einen stärkeren Fokus auf die mentale Gesundheit im Arbeitsleben zu legen. Und genau das ist der Job von Miriam Junge. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin und Coach. Außerdem führt sie mit Microhabit und der Van Junge Coaching Akademie zwei Unternehmen. Sie hat also nicht nur einen ziemlich vollen Terminkalender, sondern beschäftigt sich auch sehr intensiv damit, wie Arbeit unsere Psyche beeinflusst. Hi Miriam.
Hi.
Du bist Psychologin, Psychotherapeutin, Coachin, Autorin, Unternehmerin, ganz, ganz viele Sachen, aber du beschäftigst dich ganz, ganz viel mit diesen Themen mentale Gesundheit und moderne Arbeit. Was hat dich denn persönlich dahin geführt? Wo kam das Interesse her?
Ich glaube, ich bin eigentlich schon immer ein sehr neugieriger Mensch und habe mich gefragt, warum Menschen so ticken, wie sie ticken und warum es vielen nicht so gut geht, obwohl sie eigentlich alles haben. Und ich selbst habe Phasen erlebt, in denen ich sehr viel gearbeitet habe, um mich selbst zu spüren und war nicht wirklich happy und habe gemerkt, so nee, irgendwas muss daran geändert werden und dass das vor allem auf Dauer nicht funktioniert. Und da war eigentlich wirklich meine Einstiegsfrage, wie kann man auf Dauer mit Arbeit, weil das eben ein gesunderer und großer Teil unseres Lebens sein soll, gut umgehen und nicht seine ganze Identität da reinstecken. Und damit habe ich angefangen, da wirklich intensiv reinzutauchen. Aber alles rund um das Thema, was mich immer beschäftigt, auch in meinen Büchern, Zufriedenheit, individuelle Zufriedenheit.
Hast du denn das Gefühl, dass das in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mehr ein Problem wird, dass Menschen in ihrer psychischen Verfassung, nenne ich es jetzt mal, kränkeln, weil sie mit ihrer Arbeit unzufrieden sind?
Ja, also ich merke eben, dass viele erschöpft sind und zwar nicht unbedingt, weil sie zu viel tun, sondern weil sie Dinge zu lang tun, die ihnen nicht gut tun. Und Arbeit steht dabei eben oft im Zentrum, weil zu viel, zu wenig Sinn, zu wenig Wertschätzung, zu wenig Klima, also gutes Klima und gleichzeitig aber dieser Wunsch nach Veränderung, nach einem Job, der erfüllt, aber nicht auffrisst. Und das zerreißt innerlich häufig, weil da so verschiedene Werte aufeinander prallen. Und das führt zu einer Unzufriedenheit und letztendlich eben auch zu einer starken Erschöpfung.
Warum beeinflusst uns das denn so stark? Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, naja, es ist mir eigentlich egal, ich gehe 8 Stunden meine Arbeit machen und was da passiert, juckt mich nicht groß. Warum beeinflusst das trotzdem so viele Menschen? Warum können wir das nicht alle?
Weil wir eben einen Großteil unserer Zeit dort verbringen und weil sie so viel mehr ist als nur Arbeit, ne? Also sie berührt unseren Selbstwert, unser Sicherheitsgefühl, unsere Beziehungen und sie ist eben auch oft, und das sehe ich häufig bei Menschen, mit denen ich arbeite, eine Bühne, auf der wir zeigen, was wir vermeintlich sind. Also dann ist es natürlich kein Wunder, dass wir da total unter Druck stehen.
Das heißt, dass wir Arbeit oder unseren Job auch ein Stück weit zu einem Teil unserer Identität machen?
Genau. Ne, also das ist, was ich auf der Arbeit zeige, ich bin fleißig, ich bin bemüht, ne, ich gucke, dass das alles funktioniert. Also wir zeigen da eine Seite, die teilweise viel mit Performance zu tun hat. Und da kommen wir natürlich auch in dieses Leistungsthema. Und Leistungsschemata sind sehr früh in der Kindheit angelegt. Wir sind gerade in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft sehr dahin geprägt, dass wir nur gut sind, wenn wir leisten.
Also gute Noten in der Schule.
Genau.
Ja.
Die Fleißbienchen schon im Kindergarten. Also ne, all das sind Dinge, die uns prägen und die leider aus uns dann auch eher Menschen machen, die für andere oder für höhere Werte performen als für die eigene Zufriedenheit. Und das gerät genau an dem Punkt in eine Schieflage.
Das heißt, dass ich, um jetzt mal bei den Fleißsternchen in der Schule zu bleiben, gar nicht deshalb mich mit, keine Ahnung, Geschichte auseinandersetze, weil ich es spannend finde, sondern nur, weil ich weiß, ich muss in der nächsten Klausur eine gute Note schreiben.
Ja, so. Absolut. Also bei mir war das auf jeden Fall Geschichte so.
Geschichte fand ich besser, bei mir ging es so in Chemie. Aber naja, ja, jeder hat so seine
Stärken. Das schreibt man mal ganz raus. So Chemie, Mathe, Physik, nee. Ja, ist nicht so sinnstiftend.
Sinnstiftend, gutes Stichwort. Was heißt das denn? Das ist ja ein Wort, das wird total oft gebraucht. Aber was bedeutet das denn, Sinn bei der Arbeit oder im Job?
Also Sinn entsteht, wenn ich mich verbunden fühle mit dem, was ich tue und mit den Menschen, mit denen ich es tue, also mit denen ich zusammenarbeite. Also wenn da dieses Verbundenheits- und Zugehörigkeitsgefühl entsteht, ist das sinnstiftend. Und belastend wird aber dann, wenn ich mich ständig verbiegen muss und wenn ich funktionieren muss, anstatt mitgestalten zu können. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich machen, was ich will und es verändert sich sowieso nichts. Und dann kommen wir in so ein Hamsterrad, dass ich möchte eigentlich, dass es funktioniert, kann aber so schnell rennen, wie ich will und irgendwann fliege ich raus.
Und das ist ja auch das, was Leute suchen, ne? Also ein Job, in dem man gestalten kann, in dem man aber trotzdem nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert wird. Ist das, wenn man jetzt so an das Thema Jobsuche denkt, ist das vielleicht auch, kann einen das auch stressen, wenn es unbedingt immer der perfekte Job sein muss? Also ich meine, das ist ja auch, es gibt den nicht immer.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben dann wieder diese Ambivalenz der Antreiber, ne, die einen dann so auch aufpressen können. Also dieser Wunsch nach Sinn ist auf der einen Seite total sinnvoll, wenn man das für eine Zeit, also was ist jetzt für mich sinnvoll, versteht und nicht, was ist immer für mich sinnvoll. Also gleichzeitig einen Job oder den Anspruch, einen Job haben zu wollen, der gesellschaftlich relevant ist, der persönlich erfüllt und mich finanziell auch noch sicherstellt, das kann halt schnell kippen, zumindest auf einer Säule. Und wenn man dann das große Ganze so perfektionistisch sieht und sagt, finanziell passt das nicht, gesellschaftlich relevant, ist eigentlich gut. Aber wenn man dann eben so radikal da reingeht und sagt, so, das muss alles für mich stimmen, kann man nicht langfristig zufrieden sein, weil das Leben halt einfach auch nicht hergibt und die Phasen im eigenen Leben auch nicht. Und je höher der Anspruch, umso wahrscheinlicher die Unzufriedenheit.
Zumal es ja auch in, ich würde mal behaupten, jedem Job kleine Dinge zumindest gibt, die man einfach nicht so gerne mag, die man trotzdem manchmal machen muss. Ne?
Genau, und wenn man aber diesen Anspruch hat, dass das perfekt sein muss, ist einfach diese Unzufriedenheit vorprogrammiert. Und wenn man da mit mehr Akzeptanz reingeht und 5 Grad sein lässt, hat man einfach eine eigene, viel höhere Chance, Zufriedenheit und diese Gelassenheit zu haben, wenn man Dinge nicht ganz so ernst nimmt.
Du hast vorhin gesagt, dass auch ein großer Teil davon ist, dass Leute sich manchmal zu lange klammern an etwas und nicht loslassen können. Woran merke ich das denn, ob mir mein Job gut tut oder ob ich mich nur aus, sei es Pflichtbewusstsein oder finanziellen Nöten, was auch immer, daran klammer?
Das ist eine super Frage, denn die meisten, die zu mir kommen, haben schon längerfristige Symptome und merken sozusagen im Erstgespräch erst, dass sich der Körper und die Seele schon seit längerer Zeit melden, und zwar in Form von schlechtem Schlaf, Gereiztheit, vielleicht manchmal schon so ein Kloß im Hals sonntagsabends oder wenn man montags zur Arbeit fährt. Und wenn ich mich dauerhaft frage, bin ich zu sensibel, bin ich zu empfindlich, ist das eben auch oft schon ein Zeichen, dass das nicht stimmt. Denn dann haben wir eine innere Anspannung und eben unser Nervensystem ist belastet. Und das kann einfach sehr schnell kippen.
Und was mache ich dann? Also simple Frage, aber was tue ich dann erstmal?
Also es ist in dem Fall eben wichtig, das erstmal wahrzunehmen. Das heißt, sich vielleicht erstmal zu fragen, in einem kleinen Check-in, was brauche ich gerade, wie geht's mir eigentlich? Ne, wenn man über 3-4 Tage ohne ersichtlichen Grund, ne, dass man, keine Ahnung, eine Beziehungskrise hat oder so, wirklich so erschöpft ist und merkt, irgendwie geht mir die Freude verloren, ist es wichtig, das wahrzunehmen und vielleicht im ersten Schritt mit Menschen drüber zu sprechen und sich so ein bisschen auszutauschen, um auch das Gefühl zu bekommen, ich bin damit gar nicht alleine. Und im zweiten Schritt ist es dann auch man muss nicht gleich irgendwie Coaching oder Therapie machen, ist es wichtig, sich doch nochmal hinzusetzen und konkret zu fragen, was genau stresst mich? Das muss gar nicht passieren, indem man sich so wahnsinnig reflektiert, weil Reflexion ist natürlich irgendwie auch Arbeit oder kostet irgendwie auch so ein bisschen Zeit für sich oder manche Menschen sind das auch einfach nicht gewöhnt. Aber dieses Zeit für sich nehmen und achtsam sein mit sich. Also zu gucken, wann gerät es in eine Schieflage? Wie kann ich für mich sorgen? Also die eigenen Bedürfnisse ernster nehmen, bringt einen schon genau auf diesen Pfad, besser auf sich aufpassen zu können und Dinge in Frage zu stellen. Und wenn man merkt, es wird wirklich schwierig, ich komme da nicht mehr raus, soll man wirklich mit dem Team, mit Arbeitgeber, mit KollegInnen sprechen oder sich tatsächlich professionelle Hilfe holen.
Und du hast gerade gesagt, dieses schon Bauch wie sonntagsabends, das ist ja auch so im Social-Media-Bereich wird es ja gerne als die Sunday-Scaries bezeichnet, wird doch alles so ein bisschen, naja, lustig, das haben wir doch alle. Ist das normal?
Nein, das ist auf gar keinen Fall normal und sollte so nicht sein. Es kann mal sein, dass das in stressigen Phasen so ist. Ne? Aber wenn man eine Deadline hat, ist es auch irgendwie normal. Aber es ist wichtig, dass man merkt, das ist eine zeitlich begrenzte Phase. Also wenn man das als normal empfindet, gibt man natürlich dieser Unzufriedenheit sehr viel Raum und sagt so, ja, so muss das Leben sein. Und das führt dann eben nicht nur in diesen Bereichen zu einer Überforderung, sondern letztendlich ist das natürlich auch im Privatleben dann immer mehr Raum einnehmend und geht über Beziehungen, über sozialen Rückzug, über einfach Erschöpfung, über Schlafstörungen, rutscht das dann gern auch mal in so eine Isolierung und eben dann in so alte Glaubenssätze, indem man sich fragt, bin ich falsch? Oder Sicherheit so in Frage stellt oder sich anzweifelt, anstatt zu sagen, so Moment, ich kann mich aufrichten und mal gucken, was ich am System ändern kann und sich nicht in sich zurückziehen, Selbstvorwürfe macht oder sich einfach damit zufrieden gibt, dass das Leben so sein muss. Denn so ist es definitiv nicht.
Und muss man da vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen, naja, ich habe montags morgens jetzt auch, ich bin kein Frühaufsteher, ich habe nie Bock, morgens früh aufzustehen. Das ist ja aber was anderes als das, was du jetzt gerade angesprochen hast, nehme ich an, ne?
Ja, das ist so, wenn man sich kennt und sagt so, boah, das geht total gegen meinen Biorhythmus, morgens aufzustehen, dann ist es vielleicht sinnvoll, über lang oder kurz mal zu gucken, ob man daran was ändern kann und eben auch, und das ist der Vorteil eben von der sich wandelnden Arbeitskultur auch gerade, dass es individueller wird, ne? Also wenn man dann irgendwie einen Chef, eine Chefin hat, die sich darauf einlassen kann, dass man sagt, du, ich merke, ich kann so und so besser arbeiten oder die Bedingungen wären für mich besser, also gemeinsam an einem Strang zieht und die Arbeitswelt so ein bisschen so schafft, dass jede Person am besten performen kann, dann ist diese Erkenntnis, ich bin irgendwie morgens immer nicht so gut drauf, kann man auch irgendwie mit so einem kurzen Grinser oder so einem Augenzwinker entgegennehmen, sagen so, ja, sorry, die ersten zwei Stunden sprecht mich bitte nicht an und macht dann irgendwie so ein bisschen langsamer, aber weiß dann eben auch durch Bewusstsein, dass es dann ab 10 aufwärts geht. Das sind Dinge, die finde ich gerade in der Veränderung der Arbeitswelt sehr positiv, weil da wirklich Veränderung stattfindet und wir, so wie es leider ja noch in der Schule läuft, dass wir da irgendwie vor 8 stramm stehen müssen, was einfach für Kinder gar nicht die Zeit ist, in der das Gehirn wirklich funktioniert. Aber zumindest wird das ab dem Erwachsenenalter schon ein bisschen flexibler und wir haben natürlich als Erwachsene die Möglichkeit zu kommunizieren.
Und auch was dran zu ändern. Also als Schülerin kannst du deinem Lehrer 10-mal sagen, das hilft nicht.
Ich komme später.
Genau. Du hast gerade schon von den Veränderungen in der Arbeitswelt gesprochen. Das ist ja, also ich glaube, in jeder Branche ist das zu spüren. Da schwirren Worte wie Purpose und Enkeltauglichkeit und Weltverbesserung. Und am besten ist das dann auch noch alles ganz toll fürs Klima. Sind das nicht alles auch Sachen, die gewissermaßen eine Falle für uns Individuen sind? Weil wir alleine können es ja nicht richten. Also es ist ja auch irgendwie ne, dieser Wechsel zwischen Fortschritt und Überforderung.
Absolut. Also ich finde das schon persönlich als großen Fortschritt, aber wenn aus der Idee geht, Gutes zu tun, so ein ständiger Druck wächst, perfekt zu sein, dann wird es wirklich ungesund. Also wir dürfen idealistisch sein, aber müssen unbedingt darauf achten, uns dabei nicht zu verlieren und uns bewusst machen, dass auch kleine Schritte zählen. Und man muss auch klar sagen, dass Pausen auch politisch sind. Also wenn wir auf uns achten und an der Stelle sagen, ich brauche diese Energie, um nachher einfach auch oder danach irgendwie wieder bewusst bei mir zu sein und meine Grenzen zu erkennen, gehen wir mit uns gut um, aber haben auch eine ganz andere liebevolle Umgangsform mit den Mitarbeitenden. Und das schafft eben auch ein gutes Klima. Eben dieses Klima, der ich darf mich zeigen, aber auch meine Grenzen aufweisen, ohne dass sich Menschen da mit Ellbogenmentalität zurückgestoßen fühlen. Und das ist eben so ein bisschen Fluch und Segen oder Fortschritt und Falle, wie du gesagt hast. Das Wichtige ist wirklich, sich bewusst zu machen, an welcher Stelle wir uns verlieren können. Und da kommen wieder die Symptome von eben rein. Ne? Wenn wir uns zu viele Gedanken machen, ins Grübeln kommen, diese Unzufriedenheit spüren, kurze Reißleine, nicht mehr gut schlafen, das Gefühl haben, abends nicht mehr richtig abschalten zu können, dann ist auch genau das in der Schieflage und wir identifizieren uns vielleicht zu viel mit der Arbeit und haben uns an der Stelle so ein bisschen vergessen. Und das muss unbedingt wieder gerade gerückt werden, denn über einen längeren Zeitraum funktioniert das nicht.
Und du hast es ja gerade schon angesprochen, das Team oder die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sind da ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Man kann einerseits selber irgendwie versuchen, ein gutes, ich will nicht sagen Vorbild, aber ein gutes Beispiel zu sein. Was würdest du denn Menschen raten, die das Gefühl haben, sie sind da nicht so richtig angekommen auf der Arbeit, menschlich gesehen?
Oh, das ist sehr individuell. Aber im ersten Schritt würde ich auch da mir erstmal Gedanken machen, was konkret macht mich hier unzufrieden? Wieso habe ich das Gefühl, nicht anzukommen oder mich vielleicht nicht gesehen zu fühlen oder mich nicht wohl zu fühlen? Und das aber dann auch mit anderen besprechen, aber in Form von Ich-Botschaften. Also, ne, so ich fühle mich hier nicht wohl, weil ihr mich aus oder ne, also die Schuld oder die Verantwortung nicht zu den anderen legen, sondern eher in dem Weg kommunizieren, indem man von eigenen Bedürfnissen spricht. Also ich bräuchte mehr Pausen und könnte mir vorstellen, dass ich dafür länger arbeite. Oder es fällt mir auf, dass ich irgendwie mich nicht gut konzentrieren kann, wenn so viele Menschen im Raum sind. Ist es okay, dass ich Noise-Canceling-Headphones auf habe? Oder dass ich mehr im Homeoffice bin? Also diese Angebote machen in Form von einer Kooperation und eben dem klaren Ausdruck, dass der Wille besteht, an der Situation was zu verändern, hilft immer, im Team oder eben auch mit Vorgesetzten nach einer gemeinsamen Lösung zu finden. Und wenn das langfristig nicht funktioniert, ist jetzt ein bisschen leichter gesagt als getan, würde ich wirklich darüber nachdenken, würde ich über einen Jobwechsel nachdenken. Denn das, was ich irgendwie auch dann häufig in meinen Coachings sehe, dass Menschen da wieder so identifiziert sind oder so abhängig auch von dem Gedanken, ich muss das machen, ich muss mich anpassen, ich muss performen, sonst lande ich, das ist häufig kein bewusster Gedanke, aber sonst lande ich auf der Straße. Das ist ein nicht durchgedachter Worst-Case-Gedanke, der uns davon abhält, unsere Bedürfnisse zu äußern. Und da kann man in ganz kleinen Schritten sehr gut nochmal die eigenen Bedürfnisse erkennen und die unguten alten Glaubenssätze, die uns davon abhalten, für unser Leben zu sorgen. Denn also dieses ältere Ich, wenn wir 60 sind, würde auf jeden Fall sagen, denk mal drüber nach, ob man sich nicht umorientieren kann, ob es was anderes gibt, ob du eine Pause brauchst. Es gibt Möglichkeiten, aber dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich muss funktionieren hier, sonst gibt es keinen Plan B, führt immer zu einer inneren Starre und zu einem Burnout oder einem Bore-out.
Das heißt, man muss sich auch manchmal realistische Worst-Case-Szenarien überlegen. Also was passiert wirklich so, wenn's schief läuft?
Das ist ganz wichtig. Ängste zu Ende denken. Das ist auch eine Methode aus der Verhaltenstherapie, eben aber auch aus dem Coaching. Um uns oder in unseren Köpfen sind so viele diffuse Ängste, die wirklich nicht realistisch sind. Und die rauben uns natürlich wahnsinnig viel Energie. Und wenn wir die zu Ende denken, ist der Worst Case meistens gar nicht so ein Worst Case, weil wir eben, wenn wir unter Stress geraten, ins Schwarz-Weiß-Denken rutschen. Ja, weil unser Körper und unser Kopf Energie sparen will, aber schwarz-weiß ist eigentlich fast gar nichts und auch die wenigsten Dinge sind OPs am offenen Herzen. Das heißt, es ist gar nicht so viel Drama, wie wir denken.
Du hast es vorhin auch gesagt, dass ganz viele Menschen erst dann zu dir kommen oder sich Hilfe suchen, wenn die Symptome schon sehr, sehr lange bestehen. Idealerweise beschäftige ich mich ja immer mit dem Ganzen, bevor es überhaupt schlimm wird. Also ich baue Resilienz auf. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Begriff geworden. Wie mache ich das denn?
Da ist tatsächlich das Schlüsselwort Achtsamkeit. Und ich meine damit jetzt nicht das Buzzword oder irgendwie untergehende Abendsonnen, sondern wirklich eine innere Haltung. Mehr Pausen, mehr Spüren und vor allem, was wichtig ist, wirklich gute Beziehungen. Ein ehrliches Gespräch mit einem Kollegen, einer Freundin kann viel mehr Kraft geben als jedes Achtsamkeitstraining. Und es ist wichtig, dass dann vielleicht so kleine Rituale in den Alltag integriert werden, um frühzeitig zu merken, vielleicht ist da irgendwie, wie ist dieses diffuse Gefühl, sollte ich das mehr angucken, indem man sich zum Beispiel 3-4 Mal am Tag einen Wecker stellt, der klingelt und dann stellst du dir für 2 Minuten die Frage, was brauche ich eigentlich gerade? Und damit meine ich dann jetzt nicht eine Badewanne oder Sport oder Schlaf, sondern vielleicht mal dehnen, zurücklehnen, ein Glas Wasser, einen Tee, mich ans Fenster stellen und durchatmen. Also so kleine Grundbedürfnisse checken und dann merken, oh, ich bin ganz schön erschöpft. Und das ist natürlich ein wichtiges Signal, auf das wir reagieren sollten. Und wenn wir zum Beispiel einen Grund finden, so, ja gut, ich habe wirklich schlecht geschlafen gestern, das war eine Ausnahme, dann ist das auch okay und dann kann man das nochmal zur Seite packen. Aber wenn dann sagst du, also wenn ich mal nachdenke, ich habe die letzte Woche wirklich schlecht geschlafen, dann sollte man das wirklich ein bisschen ernster nehmen. Also so, ich stelle mir häufig die Frage, was brauche ich heute? Oder ich checke abends bewusst aus, mache irgendwie so einen kleinen Bodyscan oder laufe nach Hause, anstatt irgendwie mit der Bahn zu fahren oder laufe eben ein Stück. Überlege mir, was irgendwie gut gelaufen ist, was ich mir noch Gutes tun und was ich häufig mache. Ich überlege mir während des Tages, was ich abends essen kann. Das ist das simpelste Ritual, weil man sich auf was freut, aber auch innerlich so ein Ende hat des Arbeitstages. Das ist eigentlich wirklich ein sehr gutes Dankbarkeits- und Achtsamkeitsritual. Es ist wichtig, dass man das regelmäßig macht und es ist wichtig, dass es nichts Kompliziertes ist, denn sonst hält man es eh nicht durch.
Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht weiterkommen, wir haben gerade schon gesagt, das in sich reinhören ist ganz wichtig und erstmal rausfinden für sich, was überhaupt das Problem ist. Du hast jetzt eben gesagt, ganz oft sind es auch so, ja, Grundbedürfnisse quasi. Habe ich genug gegessen? Habe ich genug getrunken? Habe ich genug geschlafen? Aber wenn das alles erfüllt ist und man trotzdem nicht weiterkommt, so was ganz, bei ganz vielen Menschen entsteht ja dann so eine Hilflosigkeit. Wie kann man die denn durchbrechen?
Also ich stelle mir jetzt eine Person vor, die irgendwie so ein bisschen kopflos wird und gar nicht mehr weiß, wo sie anfangen soll. Und ich sage dann immer, man muss in dem Moment gar nicht wissen, wohin. Es ist aber wichtig, dass man irgendwo anfängt und zwar sehr klein. Da geht es um Microhabits, ganz kleine Schritte. Zum Beispiel eine ehrliche Nachricht an eine Freundin oder einen Freund. Ein Spaziergang ohne Handy. Ein ganzer freier Abend. Also diese, ich brauche mal Raum für mich. Und wenn man sich diesen Raum schafft, dann hat man wieder ein bisschen Luft, um sich mehr zu fühlen. Und das ist der Anfang, um höhere Entscheidungen zu treffen. Also ich gucke mir das jetzt mal noch eine Woche an, habe da Bewusstsein drauf und wenn sich das nicht ändert, dann hole ich mir wirklich Rat bei jemandem, der sich da auskennt. Oder ich frage meine Freundin, ob sie das auch so empfindet. Ne? Also dieses tiefer reingehen und sich dafür entscheiden, mehr Raum für sich zu nehmen. Aber der erste Schritt ist immer wirklich das Wahrnehmen und sagen, ich muss jetzt gar kein Ziel haben, aber ich fange mal hier an, bedeutet, ich schaffe Luft und Raum für mich, um mich mehr zu fühlen.
Ist dann auch diese, immer weitergreifende Erreichbarkeit von Menschen, ist das da auch ein Problem? Also ich habe das letztens im Urlaub mit Freunden festgestellt, es hat 3 Tage gedauert, bis wir alle nicht mehr stündlich auf unser Diensthandy geguckt haben und quasi voll realisiert haben, wir sind im Urlaub, ist okay.
Ja. Das ist wirklich schlimm, diese ständige Erreichbarkeit, aber auch dieses in kleinen Pausen, in denen wir wirklich das Handy zu Hause lassen könnten, dieses Zuballern eben durch Social Media. Das heißt, unser Gehirn hat nicht mehr die Ruhe zu fühlen, weil wir von außen ständig irgendwelche Reize reinbekommen. Und das kommt natürlich zu einer Überforderung. Und ne, so wie in diesen Urlauben, wenn wir Urlaub machen, dann heißt es gleich ab, wenn wir da sind oder schon, wenn wir auf dem Weg sind, wird Social Media irgendwie ausgeschaltet oder wir machen es nur noch einmal am Tag. Also es ist leider zu einem Habit, also zu einer Gewohnheit geworden, dass wir verfügbar sind. Und wenn wir nicht anfangen, das zu hinterfragen oder auch im Freundeskreis zu sagen, Leute, ey, mir fällt auf, ich komme hier gar nicht runter, wollen wir mal irgendwie darüber sprechen, dass wir jetzt irgendwie oder wie wir jetzt in den Urlaub starten können. Wir müssen es uns wirklich wieder in den präfrontalen Kortex holen, dass es wirklich bewusst ist und unsere ungünstigen Gewohnheiten hinterfragen. Und das passiert wirklich nur, wenn wir merken, irgendwie bin ich wackelig und das könnte schon ein bisschen spät sein. Also man muss ja nicht erst, wenn man schon wirklich erschöpft ist, merken, ah, vielleicht sollte ich auf Social Media verzichten. Denn wir wissen ja auch selbst, auf Instagram steht ja überall, wie schlecht Social Media ist. Also das ist irgendwie so ein bisschen zwiespältig. Aber dieses in sich reinfühlen und für sich ein Gefühl zu bekommen, wann der Körper eigentlich keine Reize mehr braucht und dem nachgehen, schafft wirklich eine Resilienz und eine Zufriedenheit, die langfristig hält. Und kurzfristig lenken wir uns ab durch Social Media, weil wir merken so, oh, ich bin müde, ich muss mich irgendwie pushen oder ich bin keine Ahnung was und tun eigentlich genau das Falsche, aber eben durch Unachtsamkeit, weil wir eigentlich das Handy aus einer Gewohnheit nehmen, aber gar nicht mehr merken, tut mir das gerade gut oder nicht.
Das heißt, es ist keine gute Idee, nach einem 8 Stunden Arbeitstag mich noch 4 Stunden zu Hause aufs Sofa zu setzen und TikToks zu gucken.
Auf gar keinen Fall. Aber es ist total verführerisch, weil unser Körper oder unser Kopf natürlich trotzdem auch mit Dopamin versorgt wird dadurch. Und deswegen reden so viele eben über diese Abhängigkeit, ne, über diese Sucht. Und es ist tatsächlich so, man muss da in den Entzug gehen. Also das war bei mir zum Beispiel so, ich musste eben, um zu vermeiden, morgens gleich mein Handy zur Hand zu nehmen von meinem Nachttisch, musste mein Handy 3 Tage in der Küche bleiben, bis ich gemerkt habe, ach, es ist kein automatischer Griff nach rechts mehr, weil ich unterbewusst einfach das so drin hatte und es hat mir einfach geschadet. Ich habe einfach nicht gut geschlafen und bin vor allem nicht gut in den Tag gestartet.
Und wahrscheinlich kann unser Gehirn auch gar nicht so richtig unterscheiden. Ist das jetzt was wirklich Wichtiges oder ist das nur irgendwie, ne?
Nee, das muss unsere bewussten Gedanken tun und eben auch unser Wille, gut mit uns umgehen zu wollen. Und das ist ja das, was gerade besonders schwierig wird, auch dieses, wir können irgendwie alles machen, aber müssen dabei auch Selbstverantwortung für uns übernehmen. Es ist alles verfügbar. Aber wie sollen wir, ohne es gelernt zu haben, entscheiden, was für uns gut ist und was nicht? Und das ist schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe im Leben.
Kommen wir mal wieder zurück ein bisschen in die Arbeitswelt. Was würdest du denn, wenn du jetzt einmal Fingerschnippen und du hast einen Wunsch frei, kannst eine Sache ändern. Was würdest du in unserer Arbeitswelt denn verbessern?
Ich wünsche mir wirklich mehr Menschlichkeit. Das bedeutet weniger Meetings, mehr Zuhören, weniger Kontrolle, mehr Vertrauen und eine Kultur, in der Fehler okay sind, weil ich mir wirklich sicher bin, dass wir nur richtig wachsen können, wenn wir auch stolpern dürfen. Also ne, diese Strenge von früher, Dinge müssen so und so sein, sollte wirklich ausgetauscht werden durch eine Sanftheit oder eben durch eine Freundlichkeit und eine Ambiguitätstoleranz. Also ne, dieses, es ist okay, dass andere anders empfinden als ich und wir können trotzdem zusammen gute Dinge machen und müssen uns nicht deswegen aus dem Weg gehen. Also ja, es ist diese Freundlichkeit und Mitmenschlichkeit, die ich mir wirklich wünschen würde, von der ich mir sicher bin, dass es alles besser machen würde.
Das ist ja auch oft ein Thema, wenn man Fehlerkultur und Führungskräfte bespricht, ne? Dass auch da ist das natürlich auch aus Sicht der Führungskraft ein gewisser Grad so, ne? Man sollte ja freundlich menschlich miteinander umgehen, aber kann auch nicht zu distanzlos sein zu seinen Mitarbeitenden. Wie würdest du denn sagen, kann man damit umgehen, mit diesem Zweischneidigen?
Also was zum Beispiel Arbeitgeber tun könnten, ist eben mehr Räume dafür schaffen, dass eben diese Freundlichkeit oder die Menschlichkeit auch sein darf. Bedeutet aber auch, sie müssen mit sich selbst so ein bisschen so umgehen. Also wir brauchen mehr Raum, und das ist schon die Verantwortung der Arbeitgeber, wir brauchen mehr Raum für Entwicklung, für Sicherheit und für echte Gespräche. Also nicht diese Hierarchie von, oh Gott, ich habe irgendwie ein Feedback-Gespräch und irgendwie schon zähneklappernd eine Woche vorher denkst du, scheiße, habe ich alles richtig gemacht? Sondern eben Räume, in denen wir uns trauen dürfen, uns zu zeigen und vielleicht eben dann auch sagen zu dürfen, ich bräuchte das und das, ich kann besser da und damit arbeiten, wie können wir das denn machen? Denn das Wahrnehmen bei uns selbst ist natürlich auch der erste Schritt zu einer Veränderung. Und das ist eine Welle, die eigentlich losgetreten werden könnte. Wenn ArbeitgeberInnen natürlich anfangen, das zu tun, müssen sie es bei sich tun und könnten das in Form von einem Klima, das mehr auf Augenhöhe und mehr auf so emotional Leadership funktioniert, das Arbeitsklima einfach sehr angenehmer gestalten, was auch definitiv sowohl Fluktuation als auch eben das Ausfallen durch mentale Schwierigkeiten verändern würde im positiven Sinne.
Also sowas wie so ein echtes 360-Grad-Feedback, das von dir angesprochene Feedback-Gespräch nicht heißt, mein Chef sagt mir jetzt, was ich alles falsch gemacht habe, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe zu sagen, ey Chef, das und das fand ich aber nicht so cool.
Ja, genau. Oder vielleicht sogar eben jetzt so als Appell an Führungskräfte, eben auch mal bewusst zu gucken, ob doch irgendwie ein Angstklima herrscht in solchen Gesprächen. Ne? Und wenn man für sich den Wert hat, ich möchte natürlich niemandem Angst machen, aber das Klima trotzdem so ist, müssen wir bei uns selbst anfangen. Ne? Und das bedeutet irgendwie auf Augenhöhe mal in einem echten Gespräch meine Mitarbeitenden fragen, wie geht's dir denn? Hast du das Gefühl, dich hier oder hier deine Bedürfnisse äußern zu können? Was brauchst du, um besser zu arbeiten? Also gar nicht so, was du musst das und das anders machen, sondern was können wir denn gemeinsam tun am Umfeld, damit wir zu unseren Zielen kommen? Also dieses Wir ist da ganz wichtig.
So dass da mehr Verbundenheit entsteht auch.
Und damit wieder die Identifikation.
Ich würde gerne noch über das Thema Arbeitssuche sprechen. Wir haben nämlich in dieser Staffel auch schon viel über Azubis gesprochen. Wir werden auch noch über das Thema Studium länger sprechen. Und wir haben auch über den Fachkräftemangel gesprochen. Und das alles hängt ja auch insofern zusammen, dass heute Azubis oder junge Menschen, die den Jobeinstieg vor sich haben, nicht mehr so doll um Arbeitsplätze kämpfen müssen, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Was macht das denn psychologisch Nicht nur mit den jungen Leuten, sondern auch mit denen, die sie jetzt einstellen.
Das ist wahnsinnig spannend und das Thema habe ich häufig mit CEOs oder Führungskräften, weil das auch zwischen den Generationen total ruckelig ist. Also für viele ist dieser veränderte Arbeitsmarkt erstmal empowernd, also endlich sagen zu können, was man will. Aber eben diese neue Form dieser Orientierungslosigkeit ist extrem spürbar. Also wenn alles möglich ist, was passt denn dann wirklich zu mir? Ne? Also dieses Gefühl von Hilflosigkeit auch oder dieses alles geht, aber ich habe das Gefühl, nirgendwo richtig reinzupassen. Viele Menschen, die früher in sicheren, in Anführungszeichen sicheren Strukturen gearbeitet haben, also eigentlich hierarchischer und sehr, sehr viel regulierter, fühlen sich bei dem Thema gerade sehr, sehr abgehängt und das ist schwierig. Ne? Also ist wieder so zweischneidig. Auf der einen Seite empowernd, auf der anderen Seite aber eben auch die Orientierungslosigkeit. Aber ich glaube, wir sind da gerade in einer großen Veränderung, weil wir da reingerutscht sind, auch so ein bisschen durch Corona. Niemand das irgendwie so vorbereitet hat, strukturell. Und jetzt haben wir irgendwie eine Generation, die jetzt irgendwie auf den Arbeitsmarkt kommt, die durch Corona ganz andere Stressoren erlebt hat, als die Menschen, die über 35 Corona erlebt haben. Und haben auch andere Ängste. Ne? Ich finde es manchmal ganz schwierig, dass man da sagt, die sind so anspruchsvoll, wollen aber nichts leisten, aber wollen alles haben. Die haben andere Ängste, die sind anders geprägt und ich finde, das ist ein Thema, was man sehr ernst nehmen sollte, denn die haben auch ein sehr starkes Wertesystem und sind, wenn sie richtig angenommen werden oder eingebettet werden, sind die wahnsinnig leistungsfähig und willig zu leisten. Aber diese Form von Orientierungslosigkeit muss man ernst nehmen und das ist kein Trotz oder keine Opposition aus meiner Perspektive. Und da brauchen wir noch ein bisschen mehr Arbeit. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich finde, die eine oder andere Firma macht das schon ganz gut.
Gleichzeitig finde ich, ist es aber auch ja sehr verständlich, dass Menschen, die jetzt schon lange im Berufsleben sind und ja auch schon ganz viel hinter sich haben, sagen, ja mein Gott, jetzt wird hier quasi der rote Teppich ausgerollt für die jungen Leute. Das war bei mir aber anders. Ne? Also das ist ja auch was, womit man erstmal klarkommen muss.
Absolut. Und da bin ich wieder für das Thema Menschlichkeit. Denn zu sehen, dass die meisten sehr sicher in der Welt waren. Ne? Da gab es keine großen finanziellen Krisen, da gab es nicht so nah seiende Kriege, was ja durch Social Media einfach in jedem Alltag irgendwie stattfindet. Das ist kein böser Wille. Also und da finde ich es eben, dieses Misstrauen sollte man mal bei sich selbst angucken. Ne? Da geht es wieder um Selbstreflexion. Wenn man da einen Fokus drauf legen will und kritisch und vielleicht so ein bisschen krummelig durchs Leben geht und sagt, der Teller der anderen ist aber voller als meiner, schadet man sich selber. Es geht nicht darum, dass man diese Themen nicht kritisch angucken sollte, das finde ich absolut, aber dieses unbewegliche Schimpfen bringt niemanden weiter und vor allem die Personen, die das tun und mit dieser Unzufriedenheit rumlaufen, die sie gar nicht wirklich selbst verändern können, sorgen nicht gut für sich, weil diese Energie haben sie mit sich. Und also das wird die Gesellschaft und die jüngere Generation auf jeden Fall nicht verändern. Also da ist jeder selbst für sich verantwortlich.
Also müssen vielleicht sowohl die Jüngeren als auch die Älteren versuchen, über den Boomer oder den Gen Zler hinauszugucken und den Menschen dahinter zu sehen.
Auf jeden Fall. Die Menschlichkeit, ganz wichtig.
Was sind denn so deine persönlichen Strategien, wenn du merkst, es wird dir zu viel, du hast irgendwie eine stressige Phase, das waren ein paar Termine zu viel in einer Woche. Was machst du dann ganz persönlich?
Ich ziehe mich zurück. Ich gehe offline. Ich habe häufig Wochenenden, an denen ich zum Beispiel Instagram total von meinem Handy lösche. Was mir wirklich gut tut, und das geht auch mittlerweile sehr schnell, ich gehe in die Natur. Also ich brauche ganz viel Ruhe in der Natur und rede mit meinen wichtigsten Menschen. Und ich erinnere mich daran, dass ich das alles nicht alleine schaffen muss und Hilfe annehmen darf. Denn das ist, glaube ich, auch bei den meisten in dieser deutschen Arbeitskultur dieses so, ich muss da alleine durch, ich darf mich irgendwie nicht so anstellen. Aber damit sorge ich für Ordnung und Klarheit in meinem Kopf.
Und das ist ja auch für jemanden, der Hilfe bietet, auch wichtig, dass man sich trotzdem selber auch Hilfe holen darf und kann und sollte.
Auf jeden Fall. Und das fiel mir wirklich schwer, irgendwie auch irgendwie für mein Selbstbild. Da Selbstarbeit, das ist genauso wie diese Metapher, ne, dass wir, wenn wir im Flieger sitzen, steht da ja dieses klare Bild, bitte setzen Sie sich zuerst die Sauerstoffmaske auf, bevor Sie Kinder versorgen. Dieses für sich selbst sorgen, damit man für andere sorgen kann, ist wahnsinnig wichtig. Und das tue ich eben, indem ich wirklich darauf achte, was ich brauche. Und das ist meistens Ruhe.
Ja. Was würdest du denn unseren HörerInnen noch mitgeben, so zum Schluss des Gesprächs, wenn die sich vielleicht auch gerade unwohl fühlen auf der Arbeit, womit sie strugglen? Was sind so ganz kurz die drei Punkte, wo du sagst, da kann man auf jeden Fall mal loslegen?
Wahrnehmen, diese Pausen machen, um wahrzunehmen, wie geht's mir denn gerade? Ne, und das auch anzunehmen und sich vielleicht den Satz zu sagen, es ist okay, nicht okay zu sein. Also sich selbst dafür nicht zu verurteilen. Und was mir immer sehr hilft, ist die Möglichkeit, dass ich jeden Moment die Chance habe, wieder neu und klein anzufangen. Ne, also wenn ich irgendwas nicht geschafft habe, kann ich einen kleinen Reset machen und sagen so, neu. Und das ist so entstressend in dem Moment, dass man eigentlich mit einer ganz anderen Haltung wieder rausgeht. Und manchmal ist es wichtig, sich eben auch noch zu sagen, dass es nicht immer sofort eine Lösung geben muss, dass es manchmal wirklich reicht, sich selbst zu halten in dem Moment, bedeutet, sich zu versorgen.
Also erstmal Kopf hoch und dann versuchen, längerfristig was zu ändern.
Genau, Kopf hoch. Also ne, das klingt irgendwie so, als müssten wir oder als würden wir uns selbst gaslighten müssen, zu sagen, so jetzt ist schon alles okay. Es muss nicht alles okay sein.
Nee, aber es muss weitergehen.
Genau. Es muss weitergehen oder halt eben anders weitergehen. Mhm. Aber erstmal Ruhe, um zu gucken, was ich gerade brauche. Das ist das Wichtigste, dass man sich ernst nimmt und nicht sagt, also auf die alten Glaubenssätze reinfällt und sagt so, ja, ich muss aber, weil mein Chef, ich brauche jetzt mal kurz einen Moment für mich. Und das ist nicht verhandelbar.
Nee, das muss dann auch manchmal einfach sein.
Genau.
Super. Ich danke dir für das nette Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Also, Arbeit ist etwas, worüber wir uns identifizieren, was uns stolz machen kann und was uns Sinn gibt. Aber, wie so oft, das richtige Maß ist wichtig. Wer unter- oder überfordert ist, der hält das Ganze wahrscheinlich nicht lange durch. Ich mag Miriams Art, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Reflexion, Achtsamkeit und Innensicht, ohne den realistischen Blick nach außen zu verlieren. Und jeder muss für sich selbst herausfinden, was einem hilft. Für den einen mag es der Yogakurs sein oder die tägliche Meditation. Aber auch ein Treffen mit Freunden, ein selbstgekochtes Essen oder das Abreagieren beim Sport können wirksam sein. Hauptsache, man schaltet immer mal wieder auch ab von der Arbeit. Und vielleicht ist das, was ganz vielen Menschen gerade ein wenig fehlt. Ein bisschen mehr Gelassenheit. Wenn das nur so einfach wäre. Gelassen rangehen könnt ihr auf jeden Fall an die nächste Folge von Zukunftsorte. Da spreche ich nämlich mit einem Mann, der schon fast alles erreicht hat, was er sich vorgestellt hat, inklusive Borussia-Schal. Und trotzdem hat er noch einiges vor. Ich spreche mit Manfred Bayer, dem Rektor der TU Dortmund und dem zweimaligen Rektor des Jahres, über das Studium der Zukunft. Hört also gerne wieder rein. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Leni Stegner. Ciao!
So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.